Also ich mache heute weiter mit Hiob, wie Stefan schon angekündigt hat. Ich lese erstmal eine Stelle vor aus Jakobus 5, Vers 11. So die Quintessenz. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört, und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Ich habe ja schon am Anfang, vielleicht als Wiederholung für die, die nicht da waren, Hiob hat mir immer ein bisschen Probleme gemacht, weil ich ihn Gott immer gefragt habe, warum hast du Hiob in die Bibel aufgenommen, wenn so viele Menschen Hiob völlig falsch verstehen und denken, das ist so ein Buch, das uns zeigt, dass Gott uns Unglück schickt und wir müssen ausharren. Und Gott hat mir dann gezeigt, das Unglück kam eben nicht von Gott, sondern vom Satan, der das gemacht hat. Und Gott hat auch nicht Hiob in Satans Hand gegeben. Ja, wir haben uns das genau angeschaut. Im Hebräischen steht, er ist in deiner Hand, hat Gott gesagt, nicht er sei in deiner Hand. Also er hat bloß eine Feststellung getroffen. Und Gott hat mir eben gesagt, Hiob ist drinnen, um die Leute zu ermutigen. Egal wie unglücklich und unmöglich es ausschaut, er kann die Heilung und die Wiederherstellung bringen. Und das ist auch das, was in Jakobus hier ausgeführt wird. Wir sollen eben auf das Ende schauen von Hiob und dass Gott wirklich eingreift und dass Gott wirklich die Dinge wieder zurechtrückt, wenn wir festhalten. Genau. Und jetzt wollte ich euch noch etwas, was ich das letzte Mal, ich habe das letzte Mal meine Unterlagen vergessen, deswegen habe ich einen Schmankerl vergessen, euch mitzuteilen. Wir wissen ja, dass Hiob ein sehr altes Buch ist. Also das war so ungefähr zur Zeit Abrahams, wo Hiob gelebt hat. Und es gibt ja viele Menschen, die sagen, okay, die Bibel ist viel zu alt, um in der heutigen modernen Zeit mitzuhalten. Und ich will euch einen Vers aus Gottes Reden mal vorlesen. Und zwar Hiob 38, Vers 31. Das spricht Gott zu Hiob: Schnüpfst du die Bänder des Siebengestirns, das sind die Plejaden, oder löst du die Fesseln des Orion? Oder anders könnte man sagen, knüpfst du die Bänder der Plejaden oder löst du den Gürtel des Orion? Und ich möchte euch einfach mal so ein bisschen was vorlesen aus dem Buch Bibel und Wissenschaft. Und zwar bei den Plejaden handelt es sich um ein Sternbild, bei dem mit unseren Augen 6 bis 9 Sterne gesehen werden können. Mit dem Fernrohr kann man mindestens 1200 Sterne erkennen. All diese Sterne bilden einen durch die Schwerkraft zusammengebundenen Haufen, der eine gemeinsame Flugrichtung im All aufweist. Die meisten der 88 Sternbilder, die in der modernen Astronomie voneinander unterschieden werden, sind Gebilde, deren einzelne Sterne eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Von der Erde aus gesehen scheinen sie zusammenzugehören, doch im Weltall sind diese Sterne in Wirklichkeit im Raum völlig versetzt. Die Plejaden gehören zu den wenigen Ausnahmen. Diese Sterne sind durch die Schwerkraft direkt zusammengebunden. Bei den meisten Sternbildern wäre also die Frage, kannst du knüpfen, unangebracht. Doch die Frage an Hiob trifft genau die heute wissenschaftlich nachvollzogene Realität im Fall der Plejaden. Also das, was man erst im letzten Jahrhundert durch sehr gute Fernrohre feststellen konnte, hat Gott schon Hiob gesagt. Und das vor über 3000 Jahren wusste das Gott schon, unserer Zeit. Und beim Orion, diesem Gürtel des Orion, seit dem Film Man in Black, denke ich, wissen die meisten, dass es dieses Sternbild gibt, der Gürtel des Orion. Und da schreibt er dazu, das Sternbild Orion, ganz in der Nähe der Plejaden, besteht zur Hauptsache aus 4 markanten Trapezsternen im äußeren Bereich und 3 eng beieinander liegenden Sternen im Zentrum, die wie ein Gürtel aussehen. Das kam dann auch eben in diesem Film, der Gürtel des Orion. Das menschliche Auge vermag unmöglich wahrzunehmen, was mit modernen wissenschaftlichen Messgeräten festgestellt werden konnte. Diese 3 zentralen Sterne, also die 3 Sterne, die einen Gürtel bilden, fliegen tatsächlich in verschiedene Richtungen. Sie entfernen sich im Weltraum voneinander. Ganz im Gegensatz zu den Sternen der Plejaden. Gottes Frage an Hiob trifft die astronomische Tatsache genau. Der Schöpfer fordert Hiob mit der Frage heraus, ob er die 3 Gürtelsterne des Orion lösen könne, so wie Gott dies eben kann. Also man sieht hier, die Wissenschaft entdeckt heutzutage erst, dass die Bibel teilweise tatsächlich recht hat. Also ich sage, die Bibel hat überall recht, aber die Wissenschaft ist halt ein bisschen langsamer. Das wollte ich euch bloß mal so ein bisschen mitteilen. Also es gibt noch andere interessante Sachen im Buch Hiob, zum Beispiel an einer Stelle, wo Hiob beschreibt, dass die Erde über dem Nichts aufgehängt ist, also das Nichts, das Vakuum, in dem die Erde schwebt. Also man kann da schon einiges Interessantes herausfinden. Gut. Wir haben uns das letzte Mal so ein bisschen angeschaut, so ein paar Prinzipien, wie Hiob praktisch gelernt hat, die Heilung von Gott zu empfangen. Und ich lese noch mal einen Vers zu, weil dazu möchte ich noch was sagen. Nämlich ganz zum Schluss, Hiob 42, Vers 10. Da heißt es, und der Herr wendete die Gefangenschaft Hiobs, als der für seine Freunde Fürbitte tat. Und der Herr vermehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte. Und zwar ist das eine Sache, die eben in meinem eigenen Leben eine ziemliche Rolle gespielt hat. Als ich, ich hatte mal in Berlin es waren schon mehrere Monate, hatte ich starke Probleme mit meinen Füßen. Und zwar hatte ich ständig an den Fersen, und zwar an beiden Füßen, Blasen. Und in den Blasen, die aufgeplatzt sind, haben sich schon wieder neue Blasen gebunden. Das hat über Wochen und Monate beibehalten. Und ich habe zur damaligen Zeit in der ambulanten Pflege gearbeitet und hatte kein Fahrzeug, musste also immer von der U-Bahn 2, 3 Treppen raufsteigen, dann meine 10 Minuten laufen und dann in der Wohnung die Stockwerke hochsteigen. Also ich bin viel unterwegs gewesen zu Fuß und ständig mit Schmerzen gelaufen und habe natürlich Gott gebeten, mich zu heilen. Und das Interessante war ab und zu, dass in den Gottesdiensten, wenn so stark die Salbung da war, und dann habe ich das im Glauben beansprucht und dann konnte ich sogar tanzen im Gottesdienst ohne Schmerzen, aber wenn ich dann wieder gegangen bin nach Hause, fing ich wieder an zu humpeln vor Schmerzen. Entweder war es die Salbung oder das Adrenalin, weil man kann jetzt da ein bisschen streiten. Ich will da jetzt auch gar nicht drüber diskutieren. Auf jeden Fall bin ich dann so langsam verzweifelt. Also es waren mindestens 6 bis 8 Wochen, wahrscheinlich sogar, denke ich mal, 3 Monate. Und wenn du ständig Schmerzen hast und ständig betest, irgendwann zermürbt dich das. Und dann habe ich mal Gott so gefragt, was ich denn machen soll. Und dann hatte ich so, es ging gar nicht um Hiob, sondern ich hatte so das, was in Matthäus 6 steht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch der Herr alles zufügen. Da hat mir der Herr gesagt, ich soll nicht mehr für meine Füße beten, ich soll nicht mehr für mich beten, nur noch nach dem Reich Gottes trachten. Und dann habe ich mir selbst verboten, so habe ich das interpretiert, für mich selbst zu beten. Da habe ich 4 Wochen lang nur noch Fürbitte gemacht. Kein einziges Gebet mehr für mich selbst gesprochen. Also in all diesen Problemen, die ich hatte, habe ich mir verboten, noch für mich selbst zu beten. Nur noch Gebete für andere und halt Lobpreis. Und nach den 4 Wochen waren meine Füße wieder in Ordnung. Dass das bei Hiob genauso steht, habe ich erst später festgestellt. Aber so habe ich das selber praktisch erfahren, was da steht, dass tatsächlich die Fürbitte da geholfen hat. Und der Hintergrund war so ein bisschen, ich habe mich einfach so sehr dann konzentriert auf dieses ganze, auf meine eigenen Probleme und versucht mit immer mehr Eigeninitiative, mit immer mehr eigener Kraft, mit immer mehr eigenen Gebetspower sozusagen die Probleme zu lösen und bin statt im Glauben in ein Leistungsschema hineingefallen, wo ich dachte, ich muss das jetzt mit meiner eigenen Kraft machen und offensichtlich konnte Gott mich nur so aus diesem Leistungsschema mehr rausreißen, indem er mir verboten hat, 4 Wochen lang für mich selbst zu beten. Also eine interessante Sache. Also ich will das jetzt nicht als Regel bitte verstanden wissen, das war einfach eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Okay, ich habe es schon mal angekündigt, ich wollte noch reden über die Frage Hiob und die Frage nach dem Leid. Also warum passiert so viel Leid in der Welt und warum tut Gott nichts dagegen? Die Frage wird ja uns Christen relativ oft gestellt, meistens so, wenn wir im Gespräch sind mit Leuten, die nicht an Gott glauben, die uns dann sagen, naja, also wenn es einen guten Gott gibt, wie kann der so viel Leid auf dieser Welt zulassen? Und die ganz Intellektuellen sagen dann also entweder ist Gott nicht allmächtig, dass er nichts dagegen tun kann, oder er ist halt nicht gut, weil er es nicht verhindert, dass es passiert. Und wir können uns das so ein bisschen bei Hiob anschauen. Bei Hiob, wenn wir genau hinschauen, dann stellen wir fest, ein wichtiger Grundsatz, das Leid, das kommt eben nicht von Gott, sondern vom Satan. Ja, in Hiob 2, Vers 7, da steht, der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort und schlug, schlug Hiob mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Ja, ich hatte es zum Glück nur an den Füßen. Also Satan war es, der das Leid verursacht hat. Und Gott hat auch nicht Satan die Erlaubnis gegeben, er hat nur eine Feststellung getroffen, wie ich das im ersten Teil ausgeführt habe. Er hat nur die Feststellung getroffen, dass Hiob sich bereits durch seine eigene Angst sozusagen eine Tür geöffnet hatte. Und ich habe immer wieder diesen Vers zitiert, nachdem unsere Gemeinde benannt ist, Johannes 10, Vers 10, wo Jesus sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben, und ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben oder das Leben in Fülle eben haben. Also im Prinzip, wir können das in unserem eigenen Leben und in der Welt auch sehr klar unterscheiden. Alles, was stiehlt, was wirkt, was umbringt, was beraubt, kommt vom Feind. Und alles, was gut ist, alles, was Leben in Fülle ist, alles, was überfließt, kommt von Gott. Aber natürlich, warum ist das so? Warum hat Satan solche Macht? Und Jesus hat es ja selbst festgestellt, er hat es zu seinen Jüngern, ich habe nachgeschaut, er hat es dreimal gesagt im Johannesevangelium, zum Beispiel Johannes 14, Vers 30, hat er ihnen gesagt, ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und in mir hat er gar nichts. Er hat es sehr klar festgestellt, dass Satan der Fürst dieser Welt ist. Und Paulus ist ja sogar so weit gegangen, hat Satan den Gott dieser Welt genannt, 2. Korinther 4, Vers 4. Also offensichtlich hat Jesus festgestellt, dass Satan die Regierungsgewalt hat, sozusagen auf der Erde. Und wir sehen das auch in der Geschichte von der Versuchung, ja, Lukas 4, die Versuchung Jesu. Und Satan führte Jesus auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich all diese Macht und Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben, und wem immer ich will, gebe ich sie. Wenn du nun vor mir anbeten willst, soll das alles dein sein. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Interessant ist die Reaktion. Also der Teufel sagt zu ihm, mir ist alle Macht übergeben auf dieser Erde und ich gebe sie, wem ich will. Und Jesus sagt ihm nicht, das ist eine Lüge, das stimmt gar nicht, sondern Jesus widersteht. Einfach dem Satan. Und die Frage ist ja, wer hat jetzt Satan erlaubt, Leid über die Erde zu bringen? Oder wer hat Satan erlaubt, all diese Zerstörung zu bringen? Wir haben ja, wenn wir uns diese Erde anschauen, ja, denken wir an den Tsunami in Indonesien oder an den Hurrikan Katrina, da gibt es ja dann immer ganz viele Interpretationen, warum das kommt. Aber wer hat Satan erlaubt, über die Erde zu herrschen? Irgendwelche Ideen? Nicht Eva, Adam. Adam. Also ihr könnt immer den Finger auf Adam zeigen, er ist schuld. Also letzten Endes, wer hat es erlaubt? Adam. Und dazu müssen wir uns die Schöpfungsgeschichte mal anschauen. Und gehen wir jetzt ganz nach vorne in die Bibel und schauen uns mal im 1. Mose 1, Vers 26 und 28 bei der Schöpfung. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und so hat er es dann auch gemacht. Er hat sie geschaffen und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über sie. Also Gott hat den Menschen geschaffen und er hat ihm sozusagen Autorität über die Erde übertragen. Er hat Adam gesagt, du darfst bestimmen, was auf der Erde ist. Für eine bestimmte Zeit, nicht für alle Zeit, aber für eine bestimmte Zeit hat er den Menschen die Verantwortung über die Erde übertragen. Wir können das uns noch anschauen, Psalm 115, Vers 16, wiederholt er das nochmal. Und zwar steht da, die Himmel sind die Himmel des Herrn, die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben. Oder auch im Psalm 8, schreibt er über den Menschen, du hast ihm die Herrschaft verliehen über deiner Hände Werk, ja alles ihm unter die Füße gelegt, Kleinvieh, Rinder, dazu die wilden Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels, die Fische im Meer, alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Also Gott gab dem Menschen Herrschaft über die Erde. Und was hat Adam gemacht? Er hat Hochverrat geübt, muss man so sagen. Er hat dem Teufel mehr geglaubt als Gott. Er hat sich entschieden, beim Sündenfall auf Satan einzugehen. Und dadurch hat er letztendlich Satan erlaubt, über diese Erde zu herrschen. Er hat seine, man könnte so sagen, das, was ihm verpachtet wurde von Gott, hat er weiter verpachtet an den Teufel. Und seitdem hat der Teufel diese Erde geprägt und hat sie verändert. Die Bakterien, die einst hilfreich waren, hat er seine Natur aufgedrückt, dass sie jetzt zerstörerisch sind und Krankheiten übertragen. Die ganze Schöpfung ist mitgefallen. Es ist eben nicht nur der Mensch, dessen Natur verdorben ist und der jetzt von Natur aus ein Kind des Zorns ist, sondern er hat genauso die Natur verdorben. Ich lese das mal vor, Römer 8, das habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber ich habe es schon gefunden. Da steht, ab Vers 19, das sehnsüchtige Hahn der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Also dieser Sündenfall hat eben auch die ganze Natur mit zerstört. Und Satan hat sozusagen sein Wesen auf diese Natur übertragen und deswegen sehen wir das hier. Wir sehen immer dieses zweigeteilte Wesen. Wir sehen einerseits noch die ursprüngliche Herrlichkeit in der Schöpfung. Wir sehen noch die Genialität in der Konstruktion der Lebewesen. Wir sehen die Schönheit, wenn wir uns das Weltall anschauen oder wenn wir uns die Natur anschauen, Sonnenaufgang anschauen oder diese genial, dass jede Schneeflocke anders ist. Und wir sehen gleichzeitig eben diese Natur des Teufels, diese Grausamkeit, dass die Tiere sich gegenseitig fressen, dass die Natur äußerst zerstörerisch ist, dass Unglücke und Naturkatastrophen passieren. Und das ist genau diese Ursache. Und das Ganze geht so lang weiter, bis dieser Pachtvertrag sozusagen abgelaufen ist. Bis Jesus wiederkommt, dann wird Satan eingesperrt für 1000 Jahre in einen endlosen Abgrund. Und damit hört das Ganze auf. Dann liegt wieder der Löwe neben dem Lamm, ohne sich gegenseitig zu verspeisen. Na gut, eigentlich verspeist ja nur der Löwe das Lamm, nicht das Lamm den Löwen. Aber sie liegen wieder nebeneinander, ohne dass der Löwe das Lamm frisst. Und dann kommt wieder Frieden auf diese Erde. Und die Frage, warum Gott nicht vorher eingreift, das ist einfach, Gott ist kein Tyrann. Er hält sich an das, was er zugesagt hat. Er bricht nicht sein eigenes Recht. Er hat den Menschen für eine bestimmte Zeit die Erde verpachtet und er sagt nicht, ja, jetzt gefällt es mir nicht mehr, was der Mensch macht, jetzt breche ich einfach den Vertrag, den ich geschlossen habe, sondern er hält sich einfach dran. Und der zweite Grund ist, Gott wartet ja auch ab, er möchte, dass sich möglichst viele Menschen zu Jesus bekehren. Auch deswegen wartet er noch ab, um uns Gelegenheit zu geben, zu Jesus zu finden. Also man könnte sagen, darin liegt die Ursache, warum diese Welt so ist, wie sie ist. Da sehen wir auch jetzt gleich, und da ist auch das Beispiel Hiob sehr gut, viele Christen machen da einen Fehler. Und da will ich mich gar nicht ausnehmen, ich tendiere auch manchmal dazu. Wenn wir uns so ein Unglück sehen, denken wir an den Hurricane Katrina, der ja New Orleans zerstört hat damals. Ich kriege auch so christliche Rundbriefe und dann haben in Amerika gerade, es war ja auch in Amerika, dann so Christen spekuliert, warum jetzt gerade New Orleans zerstört wurde. Und dann hieß es, naja, diese Stadt ist halt besonders sündig und ist besonders Katastrophe. Oder wie damals der Tsunami in Indonesien war, gab es ja auch wieder Christen, die gesagt haben, naja, das ist Strafe Gottes, weil die ja alle diese hinduistische Religion anhängen und so weiter. Also wir spekulieren immer sehr gerne. Und das stimmt aber so nicht. Schauen wir uns mal, was Jesus dazu gesagt hat, weil er hat auch was dazu gesagt. In Lukas 13, ab Vers 2. Da spricht er auch über so einen Unglücksfall, der damals passiert ist. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren, weil sie dies erlitten haben? Nein, ich sage euch, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete. Meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldner waren oder Sünder waren? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Also da ist ein Turm umgestürzt in Jerusalem und hat 18 Leute erschlagen. Und dann sagt Jesus: Denkt ihr wirklich, dass die größere Sünder waren als alle anderen in Jerusalem, dass gerade sie das erwischt hat, der einstürzende Turm? Und er sagt: Nein. Es ist eben nicht so, dass man sagen kann, das Unglück trifft jetzt die, die besonders große Sünde auf sich gelegt haben, sondern es ist einfach so, der Teufel zerstört, wo er kann auf dieser Welt. Und es ist so ein bisschen Schicksal, oder wo er halt gerade zuschlägt, dass es den einen trifft und den anderen nicht. Aber man kann nie sagen, es liegt eben an dem, dass der eine ein größerer Sünder war oder der andere. Ja, das kommt natürlich dazu. Der Mensch hilft ihm noch, das besonders gut zu tun. Und die Frage ist ja interessant, wo Jesus sagt, also er sagt erstmal nein, und dann sagt er: Ich sage euch, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Ja, damit sagt er nicht, wenn ihr nicht umkehrt, wird euch alle auch ein Turm erschlagen, sondern er sagt, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle auch als Sünder sterben. Ja, die große Katastrophe dieser 18 Leute war nicht in erster Linie, dass sie gestorben sind, sondern dass sie als Sünder gestorben sind. Ja, dass sie gestorben sind, ohne Gott zu kennen. Ja, die größte Katastrophe ist nicht, dass ein Mensch stirbt, sondern die große Katastrophe ist, wenn ein Mensch stirbt, ohne Jesus zu kennen. Weil damit ist jede Hoffnung verloren, und zwar auf Ewigkeit. Und wenn wir jetzt an diese drei Freunde von Hiob denken, wo ja Gott gesagt hat, sie müssen ihn um Vergebung bitten, und er nimmt es nur an, wenn Hiob auch für sie um Vergebung bittet. Was war ihr Problem? Ihr Problem war, dass sie unbedingt bei Hiob so eine besonders schwere Schuld finden wollten. Sie haben ja alles aufgeführt und versucht, bei ihm die Sünde herauszufinden, die verantwortlich war, dass angeblich Gott solches Leid geschickt hat. Ein besonders krasses Beispiel ist zum Beispiel in Kapitel 22 die dritte Rede des Eliphas, wo er dann anfängt, so aufzuführen und erzählt sozusagen alle Sünden, die ihm einfallen, zählt er so auf und wirft sie Hiob vor. Also das ist wirklich ein krasses Kapitel. Ja, dann sagt er: Für deine Gottesfurcht sollte er dich strafen, mit dir vor Gericht gehen. Ist nicht deine Bosheit vielfältig und ohne Ende deiner Schuld? Denn du pflegtest deinen Bruder ohne Grund zu pfänden und die Kleider zogst du den Nackten aus. Nicht einmal Wasser gabst du dem Durstigen zu trinken und dem Hungrigen verweigerst du das Brot. Ja, also er fängt so an, alles aufzuzählen. Das ist ziemlich krass. Wie hat es mal jemand gesagt, wenn man Freunde wie Hiob hat, braucht man keine Feinde mehr. Also die Freunde waren wirklich heftig. Ja. Am Anfang haben sie es noch vorsichtig formuliert, aber sie haben schon immer die ganze Zeit, merkt man so, gedacht, irgendwo hat Hiob so sich wirklich enorm vergangen. Und nachdem Hiob nicht ihnen zustimmt, fangen sie dann an, immer mehr und mehr und mehr aufzuführen. Und sie verrennen sich da völlig. Und dann so ganz zum Ende fängt dann Hiob an und geht sogar noch auf die einzelnen Vorwürfe ein. Ja, Hiob 29 ab Vers 11. Also das ganze Kapitel ist dann so eine Entgegnung, wo er dann sagt: Hörte mich ein Ohr, so pries es mich glücklich, sah mich ein Auge, so legt es Zeugnis für mich ab, denn ich befreite den Elenden, der um Hilfe rief, und die Weise, die keinen Helfer hatte. Der Segenswunsch des Mutlosen kam auf mich, und das Herz der Witwe ließ sich jauchzen. Also Hiob sagt dann: Ihr könnt ja die Menschen fragen, denen ich geholfen habe. Ihr könnt die Witwen fragen, ihr könnt die Kraftlosen fragen. Überall die Leute erzählen, dass ich eben nicht so war, wie es ihr getan habt. Und die Freunde haben sich hier völlig verrannt. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht denselben Fehler machen. Und wir tendieren oft dazu, wir wollen so einfache und simple Erklärungen, so nach dem Motto, okay, der hatte jetzt einen Unfall, was war sein Schuld, was war sein Vergehen? Ohne zu erkennen, dass eben das einfach daran liegt, dass Satan der Fürst dieser Welt ist, oder es nicht an der speziellen Schuld des Einzelnen liegt. Und wir sollten uns da ein bisschen hüten, ja, dass es uns nicht so geht wie den drei Freunden. Hiob 42, Vers 7, wo Gott eben zu ihnen spricht, es geschah, nachdem der Herr jene Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas, dem Themaniter, also gerade diesem Freund, wo ich jetzt die letzte Rede vorgelesen habe, der dann wirklich Schuld um Schuld um Schuld und Schuld auf Hiob geworfen hat. Mein Zorn ist entbrannt gegen dich und gegen deine beiden Freunde, denn ihr habt über mich nichts Wahres geredet wie mein Knecht Hiob. Und nun nehmt euch 7 Jungstiere und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und opfert ein Brandopfer für euch. Und Hiob, mein Knecht, soll für euch Fürbitte tun. Nur ihn will ich annehmen, damit ich euch nichts Schimpfliches antue, denn ihr habt nicht über mich Wahres geredet wie mein Knecht Hiob. Also wir müssen uns davor hüten, so einfache Erklärungen zu machen für die Unglücke dieser Welt. Sonst ziehen wir uns sogar Gottes Zorn auf uns. Gut, jetzt wollen wir aber nicht dabei stehen bleiben, bei diesem negativen Ausblick, sondern Gott hat ja etwas getan. Er hat nämlich Jesus gesandt, um dieses Problem zu lösen. Und die gute Nachricht ist, als Kind Gottes bist du befreit aus dem Herrschaftsbereich Satans. In Kolosser 1, Vers 13 lese ich mal vor. Da steht, er hat uns errettet aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Also jeder, der Jesus angenommen hat, ist aus dem Herrschaftsbereich Satans herausgerissen. Wir sind zwar noch in dieser Welt, aber in dieser Welt nicht mehr in diesem Herrschaftsbereich, wo Satan einfach so Zerstörung bringen kann, wie er will. Gott schützt uns. Und so Johannes schreibt ja auch, 1. Johannes 3, Vers 8, hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Also erstmal prinzipiell als Kinder Gottes genießen wir einen Schutz. Das heißt, die Katastrophen kommen zwar in unser Leben genauso wie bei jedem anders, aber zwischen der Katastrophe und uns steht noch ein Schutz, nämlich Gott will uns schützen. Und dieser Schutz ist ein Angebot von Gott an uns. Und manchmal merken wir das gar nicht. Also ich habe das oft genug auch gemerkt, dass ich solche Zerstörungen erlebt habe, weil ich eben durch Angst oder durch falsche Erkenntnis oder durch ein falsches Gottesbild oder was ich oft festgestellt habe, wenn wir früher Verletzungen bekommen haben in bestimmten Bereichen, dann gewöhnen wir uns bestimmte Verhaltensweisen an, um uns selbst zu schützen. Und manchmal sind diese Verhaltensweisen so, dass wir Gottes Handeln direkt in unserem Leben aussperren können. Also es gibt verschiedene Gründe, und wir müssen auch noch eins sehen, und das ist mir jetzt gerade gekommen, als Christen, als Kinder Gottes, haben wir noch einen weiteren Gegner in dieser Welt, der auf uns einstürmt. Johannes 15, Vers 8, 18, sorry, da schreibt Jesus, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Das heißt, wenn wir Gott nachfolgen, kriegen wir noch zusätzliche Schwierigkeiten von den Leuten, die nicht an Gott glauben. Das habe ich erlebt am Arbeitsplatz. Einmal habe ich mir es mit meinem Chef verdorben, weil ich nicht bereit war, am Telefon eine Kundin anzulügen und ihr zu sagen, dass wir keine Zeit haben, für sie das zu erledigen. Also es war eine sehr nervige Kundin und die hat immer viel zu viel verlangt. Und eigentlich war die Standardreaktion, dass man, wenn sie anrief und sie wieder wollte, dass man kommt, dass man das dann gesagt wurde, tut mir leid, es ist zurzeit kein Mitarbeiter frei. Und ich habe mich eben geweigert, habe gesagt, als Christ kann ich sie nicht anlügen, und damit habe ich es mir mit meinem Chef tatsächlich verdorben, mit dem ich vorher ein gutes Verhältnis hatte. Also wir kriegen tatsächlich Widerstand, auch von den Sündern in dieser Welt. Und wir kriegen sogar teilweise Widerstand von Geschwistern, die in der Sünde verharren, wenn wir sie auf die Sünde ansprechen. Auch das passiert leider. Oder bloß, weil wir ihrer Sünde nicht zustimmen. Ich meine, es ist ja gar nicht meine Aufgabe, jeden auf seine Sünde anzusprechen, aber die merken es ja oft, wenn wir nicht zustimmen, und selbst das kann dazu führen, dass wir Probleme bekommen. Und da halte ich mir dann immer wieder Hebräer 12 vor Augen für mich selbst, wenn mir sowas passiert, wo ich dann sage, indem ich hinschaue auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Wir haben teilweise echt Widerstand. Also ich habe das erlebt, wie ich in Berlin versucht habe, die Gemeinde aufzubauen. Ich habe Widerstand bekommen. Sowohl von anderen Christen, die gesagt haben, ach, du willst dich bloß selbst verwirklichen, als auch von meiner Familie, die dann gesagt haben, das klappt nie, das schaffst du nicht. Die auch nicht aufgehört haben, nach einem halben Jahr das zu sagen, sondern die das über Jahre hinweg immer wieder gesagt haben, das schaffst du nicht, du wirst versagen, du wirst untergehen, hast keine Chance, warum wirfst du dein Leben weg? Also es ist tatsächlich so, dass wir auch da mit Widerstand zu rechnen haben. Aber was wir von Hiob lernen können, der Herr hilft uns aus allem heraus. Und er hat den Ausweg geschaffen. Habe ich das hier? Ja. Im 1. Korinther 10, Vers 13, da steht, ein sehr bekannter Vers, es hat euch nur menschliche Anfechtung getroffen, Gott aber ist getreu. Er wird euch nicht anfechten lassen über eure Kräfte, sondern bei der Anfechtung auch den Ausgang schaffen, dass ihr bestehen könnt. Ich lese nochmal vor, das ist jetzt die Übersetzung von Padloch, weil die das irgendwie sehr genau rüberbringt, was eigentlich steht. Es hat euch nur menschliche Anfechtung getroffen, Gott aber ist getreu. Er wird euch nicht anfechten lassen über eure Kräfte, sondern bei der Anfechtung auch den Ausgang schaffen, dass ihr bestehen könnt. Was er nicht sagt, ist, es gibt keine Anfechtung, die so groß ist, dass ihr euch niederreißen, die so groß wäre, dass ihr euch niederreißen könnte. Er hat gesagt, bei jeder Anfechtung schafft er einen Ausweg. Manchmal erkennen wir den Ausweg nicht sofort. Und deswegen haben wir dann Probleme mit den Anfechtungen, mit den Problemen, die der Teufel uns bringt. Ja? Es steht auch nicht drinnen, dass Gott die Anfechtung geschaffen hat und gleichzeitig den Ausgang schafft. Sondern beide Anfechtungen. Zusammen mit der Anfechtung, die wir erleben, schafft Gott gleich den Ausgang. Ja, der Teufel schickt eine Anfechtung, nicht nur eine Versuchung, sondern kann auch Anfechtung sein. Es kann alles, was er uns an Problemen schafft, ist damit eingefasst. Und in dem Moment, wo der Teufel anfängt, uns die Probleme zu bereiten, fängt Gott an, den Ausgang bereitzuhalten. Aber manchmal sehen wir es halt nicht sofort. Und dann ist es wichtig, dass wir wie Hiob dranbleiben und festhalten. Hiob hat so viele Gelegenheiten eben gehabt, aufzugeben zwischendurch. Und alle haben ihm zugeredet, aufzugeben. Die drei Freunde haben ihn noch zusätzlich unter Druck gesetzt und haben seine Probleme ja eigentlich noch vergrößert, kann man jetzt so sagen. Ja. Am Anfang haben sie sich zu ihm hingesetzt und haben ihm Beistand geleistet, einfach indem sie geschwiegen haben. Das war vielleicht das Beste an den drei Freunden, dass sie erst mal 7 Tage geschwiegen haben und sich schweigend neben ihn gesetzt haben. Weil als sie dann anfingen zu reden, haben sie ihm eher noch größere Probleme geschafft. Aber das Gute ist, wir dürfen wissen, egal welche Probleme auf uns einstürmen, Gott hat gleichzeitig einen Ausgang für uns bereit. Und wenn wir ihn nicht sofort erkennen, können wir Gott fragen und er hilft uns auch, diesen Ausgang zu finden. Und eben Satan kann uns als Christen, er hat nicht die Macht, dass Gott nicht gleichzeitig fähig wäre, diesen Ausgang uns bereitzuhalten. Also es ist wichtig, dass wir uns das festhalten, Gott hat den Ausgang und dass wir, wenn wir es merken, der Ausgang ist nicht da, Gott fragen, wo ist der Ausgang? Ja, so wie ich das vorhin mit den Füßen erzählt habe, wo ich alles getan habe, was ich wusste über Glauben und Gebet des Glaubens. Und dann habe ich angefangen, irgendwann Gott zu fragen. Und dann hat Gott mir eben diesen Ausgang gezeigt. Ich meine, ein sehr verwirrender Ausgang, 4 Wochen nicht für mich zu beten. Aber es war dann wirklich der Ausgang. Und das ist auch das, was ich immer wieder erlebt habe. Ich weiß noch einmal, vielleicht falls ihr noch ein paar Minuten ertragt, eine Geschichte noch von meinem Leben, so ganz persönlich. Als ich in Berlin mit der Bibelschule fertig war, hatte ich keinen Job. Also brauchte ich einen Job. Also vorher, während der Bibelschule, haben mich meine Eltern noch unterstützt und dann habe ich nur auf so einer Geringfügigkeitsbasis gearbeitet nebenher. Und dann habe ich mich arbeitslos gemeldet. Und das Interessante war, na gut, logischerweise, ich habe kein Arbeitslosengeld bekommen. Dann bin ich zum Sozialamt gegangen und das Sozialamt hat mir dann gesagt, da mich meine Eltern noch unterstützt haben, haben mir meine Miete noch gezahlt, haben die gesagt, sie haben zu viel Geld, als dass sie sozialhilfeberechtigt sind. Gehen Sie zur Wohngeldstelle. Dann bin ich zur Wohngeldstelle gegangen, die haben mir gesagt, sie haben zu wenig Geld, gehen Sie zum Sozialamt. Das ist so, ja. Das Problem war, ich hatte kein Geld auf dem Konto. Und das Schöne war, da ich weder Sozialhilfe noch Arbeitslosengeld bekam, musste ich mich sogar noch privat krankenversichern. Also hatte auch noch zusätzlich die Beiträge für die Krankenkasse zu zahlen. Okay, deswegen war dann die Krankenkasse tatsächlich gesagt, sie stunden mir die Beiträge, bis ich wieder eine Arbeit habe. Das rechne ich Ihnen bis heute noch hoch an. Aber das Problem war, also ich hatte ein Dispo von 900 Mark und von, ja, also 450 Euro damals. Und ich wusste, spätestens nach 3 Monaten habe ich ein Dispo gerissen und bin pleite, habe kein Geld mehr, nichts mehr. Und gleichzeitig habe ich ja nebenher ehrenamtlich noch versucht, eine Gemeinde aufzubauen. Also, und da bin ich dann wirklich, habe ich angefangen, eben Gott zu bitten um Arbeit. Also das habe ich von Anfang an eigentlich. Und habe keine Arbeit gefunden. Und dann bin ich richtig ins Rotieren gekommen. Also was ich das letzte Mal sagte mit den Sorgen. Also dass Sorgen sozusagen Gebetserfolg verhindern. Ich bin dann echt ins Rotieren gekommen. Ich habe angefangen, jede Möglichkeit zu machen. Ich habe sogar das Telefonbuch genommen. Und in Berlin alle Anbieter von ambulanter Pflege, die irgendwie in erreichbarer Nähe waren, angerufen der Reihe nach, ob sie irgendwo eine freie Stelle haben. Und niemand hatte eine freie Stelle. Und dann verging so 2 Monate, so 2,5 Monate. Ich habe auch versucht, mich auf allen Helferjobs, die es irgendwie gab, zu bewerben. Habe nichts bekommen. Ja, ich kam immer mehr an diese Grenze, wo ich kein Geld mehr hatte. Und irgendwann bin ich dann auf den Trichter gekommen und habe gesagt, so, hey, jetzt musst du mir irgendwie helfen. Irgendwas verpasse ich hier. Und dann hat Gott mir eine Idee gegeben, und zwar bei einem, wo ich vorher schon geringfügig gearbeitet habe, die haben prinzipiell nur Leute angenommen, die ein eigenes Fahrzeug hatten. Weil du musstest mit deinem eigenen Fahrzeug zu den Arbeitsstellen fahren. Und du hast auch kein Kilometergeld bekommen, sondern eine Kilometerpauschale. Das war für den Arbeitgeber natürlich gut. Du hast eine geringe Kilometerpauschale bekommen, sozusagen, dafür, dass du mit deinem eigenen Fahrzeug die 100 Kilometer, die du ja in Berlin als Strecke so täglich teilweise gefahren bist, von einem Patienten zum anderen mit deinem eigenen Auto machst. Und da konnte ich mich ja nicht bewerben, weil ich kein Fahrzeug hatte. Und dann hat Gott mir eben die Idee gegeben, dass ich mir diesen alten Motorroller, den ich ja heute noch fahre, von meinem Vater nach Berlin bringen lasse und damit fahre. Und dann habe ich gefragt, ob die mich, dann bin ich dorthin und habe gesagt, ich würde mich gern bewerben um die Stelle. Und ich hätte nur, haben sie gefragt, hast du ein Auto? Nee, habe ich gesagt, ich habe einen Roller. Und dann haben sie gesagt, ja, aber was ist im Winter? Habe ich gesagt, naja, also im Winter komme ich damit schon auch irgendwie durch. Ich bin dann 2 Winter tatsächlich mit dem Roller gefahren. Das war dann eine eigene Geschichte, eben im Glauben mit dem Roller zu fahren. Sehr faszinierend dann. Wenn es Blitzeis gab, hatte ich entweder an dem Wochenende zufällig frei. Und das einzige Mal, wo ich nicht fahren konnte, weil so viel frischer Schnee lag, dass ich mit dem Roller nicht mehr durchkam, hatte ich zufällig eine völlig andere Tour, die alle an einer U-Bahn-Linie lagen. Ansonsten wäre das unmöglich gewesen, weil ich zwischen den Patienten 2-3 Mal hätte umsteigen müssen, weil die so aus lagen. Aber zufällig, durch Gottes Hilfe, an diesem Wochenende, wo so viel Schnee lag, hatte ich eine Tour, wo die alle an einer U-Bahn-Linie lagen, wo ich dann sogar mit der U-Bahn die Arbeit machen konnte. Also das war dann sozusagen jeden Winter eine Glaubenserfahrung besonderer Art, mit dem Roller den Dienst zu machen. Aber da hat Gott mir das gezeigt und plötzlich hatte ich die Arbeit, wo ich vorher praktisch mich in Sorgen hin und her gewälzt habe und überlegt habe, was könnte ich noch machen, um doch die Arbeit zu finden. Und eben, das ist diese Botschaft, die ich bei Hiob sehe und die Gott mir gesagt hat. Also Hiob ist geschrieben worden, um uns zu ermutigen, egal wie schlecht es ausschaut, egal wie schlimm es ausschaut, Gott hat einen Ausweg und wenn wir dranbleiben, zeigt er uns auch den Ausweg und hilft uns, diesen Ausweg zu finden und befreit uns und hilft uns daraus. Und das ist das auch, wo ich jeden ermutigen will, festzuhalten und dran zu bleiben. Und das ist eigentlich schon, ja, damit schließe ich mal hier ab. Ich bete noch. Ja, lieber Vater, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, ein guter Vater, der lauter gute Gaben für uns hat, Herr. Und ich danke dir, dass du wirklich, ja, gute Dinge für uns vorbereitet hast. Und egal, was an Zerstörung um uns herum passiert, dass du immer einen Ausweg für uns hast. Und ich danke dir, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist uns auch hilfst, diesen Ausweg zu finden. Und ich bitte dich, dass du jetzt, egal wo jeder Einzelne hier steht, dass du uns wirklich da leitest und führst, dass wir das sehen können und dass wir das sagen können und wir dich verherrlichen können dadurch, dass wir es erzählen können, wie du uns herausgeholfen hast. Und ich bitte dich, Herr, auch, dass du jeden Einzelnen von uns segnest diese kommende Woche und dass du jeden Einzelnen deine Fülle erleben lässt und deinen Frieden und deine Freude. Herr, und ich segne all meine Geschwister in Jesu Namen mit deiner Liebe und deinem Frieden und mit, dass sie deinen Sieg erleben sollen in dieser Woche. Amen.